Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Berufsjugendlich, Folge 12. Folge 12 ist eine Sonderfolge. Ihr werdet euch wundern, warum heute am Donnerstag bereits eine neue Folge erschienen ist und nicht erst kommende Woche am Montag. Kleiner Hinweis, es kommt auch am Montag dann wieder eine neue Folge. Aber Jendrik und ich haben uns dazu entschieden, anlässlich der Europawahlen eine Sonderfolge zu machen. Und wir werden auch gleich damit einsteigen. Wir kommen damit ein bisschen aus dem Rhythmus. Wir machen kein Was war los, sondern wir glauben, es ist gerade besonders wichtig, sich mit dem Thema Europawahlen auseinanderzusetzen. Und ich spoiler kurz, auch das wird wieder eine etwas längere Folge. Ihr werdet eventuell die Hin- und Rückfahrt zur Uni, zur Arbeit dafür nutzen müssen, um diesen Podcast in zwei Teilen zu hören. Aber ich verspreche euch, es lohnt sich.
Es lohnt sich, Anna, nicht alles auf ein kurzes Social-Media-Statement zu bringen, sondern sich manchmal auch die Zeit zu nehmen, darüber zu diskutieren. Das ist eigentlich schon der Obertitel von dieser Folge. Denn am Sonntag wurde gewählt in Deutschland. Wir hatten Europawahlen, wir hatten aber auch Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen gab es eine Stichwahl, die Hamburger Bezirksversammlungswahlen. Also das war wirklich so ein Sonntag oder ein Wochenende der Wahlen, denn Europawahl hat sich ja quasi auch die Tage vorher in den anderen Ländern durchgezogen. Und als erstes wurden dann die Stimmen für die Europawahlen ausgezählt. Und um 18 Uhr, na, da kommen ja immer so die ersten Prognosen, am Ende, später heißt es dann Hochrechnung und dann Jubel bei der AfD, Schock bei den Grünen, CDU 27,3%, die AfD 15,9%, Grüne mit 11,9%, SPD 13,9%, CSU 6,3%, Bündnis Sarah Wagenknecht 6,2%, FDP 5,2%, Linke 2,7, Volt 2,6. Also gerade auch die Kleinstparteien haben da Prozente geholt. Die 5%-Hürde gibt es ja bei den Europawahlen nicht, wie Jörg Schoenborn auch immer wieder gesagt hat in seiner Berichterstattung. Das fand ich ganz schön. Und Anna, bei so wichtigen Ereignissen, die so weltweit passieren, fragt man sich ja oft, wo warst du denn zu dem Zeitpunkt? Und ich frage dich, wo warst du, als die ersten Hochrechnungen verkündet wurden?
Ja, normalerweise bei Wahlen sitze ich dann ab 17.55 Uhr vor dem Fernseher und warte darauf, dass die ersten Hochrechnungen kommen. Dieses Mal saß ich im Wahllokal, denn ich war Schriftführerin in einem Wahlvorstand, saß in einer kleinen Neuköllner Grundschule und habe dort das Protokoll geführt. Und dann kam diese Nachricht auf mein Handy. Und während meine Kolleginnen schon so zählten, habe ich erstmal nicht drüber gesprochen, weil ich war schockiert, auch deshalb, weil dann, als wir fertig ausgezählt haben, mehrfach überprüft haben, klar war, dass die Ergebnisse in meinem Wahlbezirk weit vom Rest der Republik entfernt zu sein schienen. Also Grüne waren die Siegerin in unserem Wahlbezirk, die Linke hat total abgesahnt, auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Aber das hatte irgendwie nichts mit dem Rest der Republik zu tun. Also ich fühlte mich nicht gut dabei. Und du?
Ja, ich hatte wieder meine Mittelohrentzündung, die habe ich ja alle paar Monate mal und habe kränklich vor dem Computer gesessen und darauf gewartet, dass endlich 18 Uhr ist. Bin ja noch zu Fuß zum Wahllokal gelaufen, was wieder mal so ein Gänsehautmoment irgendwie ist, da auch irgendwie wählen zu können. Und dann um 18 Uhr dauernd auf Aktualisieren geklickt, dann ARD geschaut und nochmal gedacht, es ist auch ein cooler Service, was die Öffentlich-Rechtlichen da machen. Kompakt. Ich habe diese ganzen Statistiken quasi gesuchtet, die WählerInnenwanderung, wer geht von wem zu wem und finde das ja immer beeindruckend, mit welcher Genauigkeit da auch Dinge durch Befragung eben schon vorher gesagt werden können. Also ich saß vor dem Computer die ganze Zeit und habe dann Tweets auch gelesen. Das war ganz spannend.
Ja, das habe ich dann erst später getan und da hat sich das bewahrheitet, was du und ich ja so ein bisschen befürchtet hatten. Es wird aus mindestens zwei Gründen seit Sonntagabend insbesondere über die Ergebnisse unter Jung- und ErstwählerInnen gesprochen. Der eine Grund ist, das Wahlalter 16 ist neu in Deutschland für die Europawahlen. Also da war klar, man guckt nochmal besonders drauf. Wir haben eigentlich 16- und 17-Jährige gewählt. Aber wir haben es auch hier im Podcast schon besprochen, die Trendstudie Jugend in Deutschland, die überall durch die Medien ging, die hat uns ja schon so einen Hinweis darauf gegeben, wie 16- bis 24-Jährige in etwa wählen werden. Und das hat viele Medien, viele PolitikerInnen auch dazu bewegt, da nochmal einen besonderen Blick drauf zu werfen. Und diese Ergebnisse sind auch sehr spannend und ich habe das Gefühl, die ganze Republik spricht drüber. Das haben heute auch wir. Die CDU bei 17%, die AfD bei 16%, zweitstärkste Kraft bei jungen Menschen. Grüne hart abgestürzt auf 11%, die SPD bei 9%, aber eben auch Volt bei 9%, ganz schön zugelegt. Die Linke, Bündnis Sahra Wagenknecht, FDP, alle so bei 6, 7%. Und unerwartet in Anführungsstrichen, aber eben doch dann, wenn man sich es genau in der Analyse anguckt, erwartbar, 28% haben sogenannte sonstige Parteien gewählt, also Kleinstparteien, neue Parteien. Und wow, das ist irgendwie ein krasses Ergebnis. Aber man muss eben auch sagen, keine Generation unter Wählerinnen und Wählern hat so differenziert gewählt wie diese Generation, was man unter anderem an diesen 28% der sonstigen Stimmen sieht. Und man muss es immer wieder betonen, die große Mehrheit hat eben nicht rechts gewählt. Das fällt für mich auch in der Analyse immer wieder so ein bisschen unter den Tisch.
Und jetzt suchen natürlich alle nach Gründen, Anna, wieso junge Menschen so gewählt haben. Warum so viel AfD? Warum so viele sonstige Parteien? Warum sind die Grünen denn so abgestürzt? Und ich bin tatsächlich beim Durchscrollen bei Social Media auf so typischen Clickbait reingefallen und habe mir gedacht, welcher Vollpfosten macht denn jetzt so einen Post und stellt direkt das Wahlalter 16 in Frage? Da gab es nämlich eine Kachel, 10 Gründe, warum die Wahlalterabsenkung auf 16 keine gute Idee war. Und der Post war von dir, Anna. Und ich habe dann in dem Moment wirklich gedacht, ja, so muss man es machen. Ich saß da nämlich und wollte irgendwas posten, aber ich wollte nicht das posten, was alle posten. Oh Gott, schrecklich und so weiter. Dann kam dein Post genau richtig. Und der war ja auch relativ erfolgreich, Anna. Ja, so.
Ja, ich musste halt ein bisschen lachen. Ich hatte mir das mit dieser Art von Clickbait schon vorher überlegt und gebe zu, ich habe so verschiedene Versionen vorher erstellt, weil auch mir in mir war die Hoffnung noch groß, dass ich diese Kachel gar nicht brauche, sondern irgendwas anderes nachher posten kann. Und dann ist eben genau das eingetroffen, was ich irgendwie gewusst habe, nicht gehofft hatte und dachte, okay, jetzt reden wir doch mal genau darüber, was unter Umständen reflexartig als erstes gesagt werden könnte in bestimmten Kreisen. Anne Will hat es ja kürzlich auch in ihrem Podcast so gesagt, man hätte das Wahlalter gar nicht absenken dürfen, denn die jungen Menschen wählen falsch. Und das ist halt eine super adultistische Sichtweise. Und dachte ich, ja komm, da mache ich gleich was draus. Und ja, es ist viel geteilt worden. Ich freue mich total, dass Menschen darauf reagiert haben, weil das bedeutet eben auch, dass es anschlussfähig ist. Und es ist nicht nur gut gelegter Clickbait, sondern dahinter steckt ja eine jugendpolitische Argumentation, die von dem sich unterscheidet, wie momentan auf LinkedIn, auf Twitter, auf überall. Alle Menschen glauben, sie seien irgendwie Expertinnen für Jugendpolitik. Und Jendrik, wir sind's halt. Wir sind halt Jugendpolitik-Profis. Wir sind Berufsjugendliche. Es ist unser Job.
Genau, es ist unser Job, die Ergebnisse auch für euch, liebe HörerInnen, einzuordnen, Antworten zu suchen, die darüber hinausgehen und nicht nur sagen, TikTok ist schuld, wir müssen TikTok verbieten, dann ist das Problem sozusagen gelöst. Nein, wir wollen einen differenzierten Blick auf die unterschiedlichen Lebenswelten von jungen Menschen, von jungen Erwachsenen in Ost und West, in der Stadt und auf dem Land, mit und ohne Migrationsgeschichte werfen. Und das immer im Zweifel parteilich für die jungen Menschen und nicht gegen sie. Und dazu haben wir heute eine spannende Diskussionsrunde, Anna.
Ja, super spannend, auch deshalb allein technisch, weil wir eben nicht nur einen Gast haben, sondern gleich mit drei Gästen diskutieren werden. Ist auch für uns neu. Ich freue mich total, dass Ina Bösefeld zu Gast ist. Ina Bösefeld ist Geschäftsführerin des Landesjugendrings Mecklenburg-Vorpommern. Björn Schreiber ist da, der ist Geschäftsführer des Landesjugendrings Brandenburg. Und Max Holzer, der ist Vorsitzender des Landesjugendrings NRW. Und was wir gleich so ein bisschen machen wollen, ist, wir wollen uns austauschen über die Ergebnisse der U16 und U18-Wahlen, die eine Woche vor den Europawahlen und Kommunalwahlen stattgefunden haben, irgendwie in der Berichterstattung vielleicht ein bisschen untergegangen sind und eben im Abgleich die Ergebnisse der Europawahlen und der Kommunalwahlen aus jugendpolitischer Sicht. Herzlich willkommen, cool, dass ihr da seid. Ihr arbeitet in der Leitung eines Jugendrings. Und Leitung heißt in diesem Fall Geschäftsführung bzw. Vorstand. Und für alle da draußen, die nicht wissen, was ein Jugendring ist oder es vielleicht schon mal gehört haben und so einen kleinen Refresh brauchen, ein Jugendring ist der Zusammenschluss von Jugendverbänden, zum Beispiel auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene. Manchmal gibt es es auch noch auf Kreisebene. aber auch auf Bundesebene. Und vielleicht erinnert ihr euch, über den Deutschen Bundesjugendring haben wir hier im Podcast auch immer wieder gesprochen. Auf Landesebene nehmen die Jugendringe eine total wichtige Lobbyfunktion für gute Rahmenbedingungen der Jugendarbeit ein und verstehen sich als Interessenvertretung junger Menschen. Und wenn ich das so sagen darf, ihr seid eigentlich auch alle Berufsjugendliche.
Und als Jugendringe habt ihr die unterschiedlichen Lebenslagen junger Menschen ja auch direkt im Blick in eurem Bundesland. Und wir steigen mal ein mit der Frage, haben euch die Ergebnisse der Europawahlen bei den 16- bis 24-Jährigen eigentlich überrascht oder hat sich's irgendwie schon abgezeichnet?
Die Ergebnisse haben mich ehrlich gesagt nicht überrascht. Das hat sich abgezeichnet. Zum einen sind die Gesamtergebnisse bundesweit, die vor allen Dingen die Stärke der AfD bei jungen Menschen oder sind bundesweit nicht anders als die von jungen Menschen so, jedenfalls nicht großartig. Also die Erwachsenen wählen nicht anders als junge Menschen. Und die U18 bzw. U16-Wahlen, die wir durchgeführt haben, haben in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall schon eine ziemlich klare Prognose darüber abgeliefert, wie die AfD, aber auch die anderen Parteien abschneiden. Das sind sehr ähnliche Ergebnisse. Nur, dass die SPD so stark verloren hat, das war jetzt bei den U16-Wahlen bei uns auf jeden Fall nicht zu sehen in NRW.
Ja, ich kann mich da ehrlich gesagt nur anschließen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern haben uns die Ergebnisse leider nicht überrascht, muss ich sagen. Es gibt immer noch so eine Resthoffnung in mir, dass es doch noch irgendwie besser ist als erwartet. Die wurde leider nicht erfüllt. Also unsere U18, U16-Wahlen sind diesmal nur ganz in ganz kleiner Runde gefahren worden, weil wir so ein bisschen strugglen mit dem Format. Kommunalpolitisch sind wir schon bei ab 16 und Europa ist auch ab 16. Insofern gab es bei uns nur einen ganz kleinen Ausschnitt, der hat aber auch schon verheißen, in welche Richtung es geht. Die Lebenslagen junger Menschen in Mecklenburg-Vorpommern unterscheiden sich, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig von den in anderen Bundesländern, wobei sie auf eine andere Struktur treffen. Krieg, Klima, Corona, damit sind wir mal eingestiegen. Das hat sich inzwischen ausdifferenziert. Inflation, Energie, Armut, Wohnungsnot, Einsamkeit. Und das sind einfach Dinge, die dazu führen, dass die Wahlergebnisse, glaube ich, in die Richtung gegangen sind. Aber da gehen wir vielleicht später nochmal im Detail drauf an. Leider keine Überraschung.
Ich kann mich eben offen gesagt nur anschließen, das Thema, wie umgehen mit ja, Verwerfungen, denen junge Menschen sozusagen ausgesetzt sind. Ina hat die Themen genannt, die bewegen uns auch in Brandenburg. Ich muss aber sagen, ich hatte eine kleine Resthoffnung, weil das Aufstehen für eine demokratische Gesellschaft in unserem Bundesland nicht nach 2 Monaten im Februar aufgehört hat, sondern ein dauerhafter Prozess ist. Wir haben in Brandenburg wunderbare, fantastische Bewegungen, an denen auch Jugendverbände, junge Menschen beteiligt sind, die jeden Tag in ihren kleinen Orten aufstehen und für Demokratie einstehen und gegen Rechts arbeiten. Deshalb war meine Hoffnung doch größer als die tatsächlichen Ergebnisse. Soweit gehört aber auch unsere U16, so heißt das Projekt bei uns in Brandenburg. Ergebnisse waren offen gestanden katastrophal. Da haben wir eine deutliche Mehrheit für die AfD. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, das muss man auch sagen, aber das hat die Hoffnung dann doch ein bisschen mehr getrübt.
Ich finde es so interessant, dass für Menschen, die in der jugendpolitischen Szene unterwegs sind, diese Ergebnisse nicht so überraschend waren. Nicht nur, weil wir wissen, wie die U16, U18-Wahlen ausgegangen sind, sondern weil wir uns halt auch einfach mit jungen Menschen und mit ihren vielfältigen Lebenslagen schon viel länger beschäftigen. Und momentan überschlagen sich die, sagen wir mal, Deutungen und Analysen in diesem Internet und in den Medien. Alle haben was dazu zu sagen, woran es lag, dass junge Menschen so gewählt haben, wie sie gewählt haben. Ehrlich gesagt, ich würde mir mal wünschen, wenn man vielleicht mal auf uns zukäme, die wir genau so arbeiten. Stattdessen hat jetzt jeder was dazu zu sagen. Wir haben auch Menschen in unserem Umfeld, echte Expertinnen, nicht nur euch dazu aufgefordert, uns mal kurz so Wahlanalysen einzuspielen. Und ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Steve Kenner uns eine Sprachnachricht geschickt hat und so in knappen 2 Minuten, wie ich finde, eine ziemlich runde Wahlanalyse, eine parteiliche Wahlanalyse abgeliefert hat. Und die wollen wir uns jetzt mal kurz gemeinsam anhören.
Liebe Anna und lieber Jendrik, für eure Podcast-Folge möchte ich euch ein paar Gedanken mitgeben. Am Wahlsonntag und am Tag danach habe ich Schlagzeilen gelesen, die mich irritiert haben. Die Jugend wählt rechts. Rechtsruck bei den Erstwählern. Es lohnt sich aber ein genauerer Blick. Ja, junge Menschen haben die AfD gewählt. Vergleichbar häufig wie der Schnitt aller Wählerinnen und Wähler. Deutlich seltener haben sie konservativ gewählt. Die Grünen haben tatsächlich verloren. Dafür hat Volt, eine sozialökologische Alternative, die in der gleichen Fraktion im EU-Parlament sitzt wie die Grünen, zugelegt. Ein Erklärungsansatz. Viele junge Menschen sind enttäuscht von den Grünen, wollen aber weiterhin sozialökologisch wählen. Sie wählen überdurchschnittlich oft kleine Parteien und dabei jene, die auch ein sozialökologisches, proeuropäisches Profil haben, wie beispielsweise Volt, die Tierschutzpartei oder Die Partei. Auch die Linke ist doppelt so stark bei den jungen Wählerinnen vertreten wie bei den älteren. Insgesamt lässt sich einem sozialökologischen Spektrum über 40% der Stimmen der Erstwählerinnen und Erstwähler zuordnen. Das Bild vom Rechtsruck der Jugend lässt sich so nur bedingt aufrechterhalten. Ja, es gibt auch unter Jugendlichen Anhängerinnen und Anhänger der AfD. Warum sollte das auch anders sein? Haben Jugendliche die Pflicht, vernünftiger zu entscheiden als Erwachsene? Hier wird der Widerspruch des Adultismus deutlich. Wir trauen jungen Menschen kaum zu, eigenständig zu denken oder zu handeln, stellen aber zugleich überhöhte Ansprüche an vernunftgeleitetes Handeln. Ich bin gespannt, wie ihr beide das einschätzt. Ach ja, und ich bin übrigens politischer Bildner und man könnte jetzt erwarten, dass ich nach mehr politischer Bildung rufe. Und ja, ich wünsche mir mehr politische Jugend- und Erwachsenenbildung. In der Kita, der Schule, dem Jugendclub, dem Sportverein, der Volkshochschule und dem Altenheim. Aber nicht als Feuerwehr, nicht als Erziehung zur Demokratie. Ich wünsche mir mehr politische Bildung, weil alle Menschen ein Recht auf Bildung haben. In der Demokratie gehört zu dieser Bildung auch politische Bildung, als emanzipatorische Bildung, die dabei unterstützt, kritisch auf bestehende Verhältnisse zu schauen und dabei Grund- und Menschenrechte nicht aus dem Blick verliert, unabhängig vom Wahlergebnis. Und vor allem wünsche ich mir mehr Partizipation und mehr Ermöglichungsräume für junge Menschen, an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben zu können. Was sagt ihr dazu?
Eine, wie ich finde, total gute Analyse, die sehr dicht ist. Da kommen mehrere Punkte vor, die ich für total spannend halte. Also ein paar Stichworte. Adultismus und Ansprüche an vernunftgeleitetes Handeln. Politische Bildung nicht als Feuerwehr, sondern als Recht zu denken. Aber auch die Enttäuschung von den Grünen und die Hinwendung zu kleinen Parteien mit einem sozialökologischen Profil. Was fällt euch da auf in dieser kurzen, knackigen Analyse, wo ihr sagt, ja, das sehe ich genauso, beziehungsweise da habe ich nochmal einen anderen Blick drauf?
Also ganz viel Kopfnicken und Zustimmung, wenn ich das höre, auf jeden Fall. Zwei Gedanken dazu nochmal aus der Perspektive von Mecklenburg-Vorpommern. Also die eine hat nichts mit Mecklenburg-Vorpommern zu tun, mit der fange ich mal an. Ich glaube, dass das Suchen nach also nach diesem einen Grund oder vielleicht auch nur zwei, die man dann abstellen könnte, total verständlich ist. Und ich glaube, dass wir Erwachsenen, dazu gehöre ich ja auch, berufsjugendlich sind wir hier alle, das hattest du schon eingangs gesagt, die Hoffnung auf eine gute Zukunft damit unwahrscheinlicher wird. Also wenn die jungen Leute nun auch schon so wählen wie wir Alten, was soll dann noch werden? Also ich glaube, das ist einfach was Emotionales, was dahinter steckt. Und dafür habe ich ein gewisses Verständnis, muss man aber rationalisieren, damit man nicht komische Schlussfolgerungen zieht. Das ist ein Gedanke, der mich bewegt hat. Und jetzt nochmal der Blick aus Mecklenburg-Vorpommern dazu. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier mit noch viel weniger positiven Demokratieerfahrungen segeln als der Rest des Landes. Also als der alten Bundesländer oder die mit Fug und Recht 75 Jahre Grundgesetz feiern konnten. Wir haben das Grundgesetz hier erst geschenkt bekommen, kennengelernt, als es schon 40 war. Also da war es schon erwachsen, als wir uns kennengelernt haben und das macht einen deutlichen Unterschied. Und dann muss man darauf gucken, wer ist geblieben und wer ist gegangen und welche Erfahrungen konnten hier gesammelt werden. Insofern leben hier Menschen, die ganz selten positive Selbstwirksamkeitserfahrungen in dieser Demokratie machen konnten. Und das kann man ihnen schlecht zum Vorwurf machen, finde ich. Aber darauf muss man unbedingt reagieren. Und ich bin ja so die Generation, die jung war, als die Wende war. Also meine Eltern haben sich durchgeschlagen, würde ich sagen, haben irgendwie versucht, zurechtzukommen, aber haben mir nicht Kommunalpolitik erklärt oder wie das Ehrenamt geht oder was ein Jugendverband ist. Konnten sie auch nicht. Ich habe das alles zufällig kennengelernt, aber ich hatte einfach nur Glück und die allermeisten hatten das leider nicht. Oder Menschen wie ich sind gegangen. Das war auch ganz oft der Fall. Und ein paar von uns sind geblieben und die zu stärken, ist mir ein besonderes Anliegen. Aber wir sind natürlich die Generation, die jetzt wieder Kinder regt und ihnen erzählt, wie das eigentlich geht mit der Demokratie. Und mit dem, was ich jetzt gesagt habe, kann man sich zusammen addieren, welche Erzählungen da in Mecklenburg-Vorpommern gerade eine Chance haben, gehört zu werden. Und ich glaube, dass man an diesem Punkt gerade aus der Ostperspektive nochmal richtig gut hingucken muss und darauf vernünftige politische Antworten finden muss.
Ich kann Beide Aussagen kaufen. Ich kann denen wirklich zustimmen und auch Ina, deine Analyse zu Mecklenburg-Vorpommern trifft in großen Teilen auch auf Brandenburg zu. Ich finde aber die zwei entscheidenden Punkte, die durch das Zitat von Anfang sehr gut hervorgekommen sind oder herausgekommen sind, ist zum einen diese unheimlich nervige Doppelmoral der Erwachsenenwelt, dass wir als Erwachsene Kinder und Jugendlichen immer mehr zumuten, zutrauen müssen, und dieses Weltrettersyndrom auf Jugendliche übertragen, das ärgert mich total, zumal wir ihnen nicht die passenden Strukturen dafür bieten. Nur ein Beispiel, Klimaprotestler wurden mit RAF-Terroristen verglichen, Bauernprotestler waren die Helden. Und das ist ein wirkliches Moment, der mich ärgert. Wenn wir sozusagen solch hohe Ansprüche an Kinder und Jugendliche haben, dann müssen wir ihnen auch die Möglichkeit bieten, diese Ansprüche auch zu erfüllen und ihre eigenen Wege zu finden. Das ist für mich der allererste wichtige Punkt. Und der zweite Aspekt, der für mich in der Tat damit zusammenhängt, ist sozusagen, und da hat Ina total recht, Demokratie lernen, Demokratie erfahrbar machen und auch Demokratie wachsen lassen. Dafür braucht es geeignete Strukturen, dafür braucht es auch geeignete Menschen. Und hier würde ich doch noch mal sehr deutlich darauf hinweisen wollen, dass eine Demokratie nicht von jungen Menschen, nicht nur von jungen Menschen abhängt, sondern auch von den sie umgebenden Erwachsenen, die auch Demokratie lernen müssen, Demokratie mitgestalten müssen. Und hier sehe ich in der Tat offen gestanden das viel größere Problem, die viel größere Herausforderung. Das sind die beiden Punkte, die mir dabei extrem wichtig sind.
Ja, das regt total viele Gedanken an. Ich bin da total bei, was Ina und Björn auch gesagt haben. Mich nervt diese Doppelmoral auch jetzt in der Nachbesprechung extrem. Ja, also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass TikTok eine große Rolle spielt. Spielt so. Aber jetzt nicht, man kann nicht jungen Menschen die Schuld geben, dass sie auf TikTok sind. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist ein wichtiger Lebensraum für junge Menschen und alle anderen haben es halt verkackt, muss man mal sagen, ja. Also politische Kommunikation findet offensichtlich nicht da statt, wo junge Menschen leben, so. Und das müssen sich die Erwachsenen vorhalten und das kann man nicht jungen Menschen vorhalten. Das finde ich irgendwie wichtig. Ich finde, also gestern haben es sicher einige wahrgenommen, kam ein richtig guter Post von Funk. Und der hat im letzten Slide nochmal ganz deutlich gesagt, ja, und liebe Leute, junge Menschen sind unterschiedlich. Wir wissen aus der Jugendforschung, dass Jugend überhaupt nicht mehr auf den Begriff zu bringen ist. Ja, also junge Menschen, Lebenswelten sind so ausdifferenziert. Und das spiegelt sich ja auch im Wahlergebnis wieder, also mit den vielen kleinen Parteien. Junge Menschen setzen sich offensichtlich auch mit Inhalten auseinander und gucken sich kleinere Parteien an. Das ist ja eigentlich ein positives Zeichen. So. Trotzdem gibt es ein Thema, was mich ehrlich gesagt schon überrascht hat und da halte ich mir auch selber den Spiegel vor, weil es offensichtlich jetzt auch in Nordrhein-Westfalen viele junge Menschen gibt, die die AfD auch aus inhaltlicher Überzeugung wählen und das Thema Migration, glaube ich, auch für junge Menschen eins geworden ist so. Und da muss ich auch sagen, wir auf jeden Fall hier im Westen mit unseren großen Idealen, ja, Jugendverbandsarbeit, junge Menschen sind doch überhaupt nicht recht, sondern junge Menschen sind total liberal und wollen eine liberale Gesellschaft. So, da bin ich auch überzeugt von, aber das trifft nicht auf alle junge Menschen zu. Und ich glaube, dass die Erfahrung, also ich habe da wirklich jetzt einige Begegnungen in den letzten Tagen gehabt, wo ich echt gedacht habe, Mist, da ist mir was durchgegangen. Ja, also dass junge Menschen an Schulen erleben, dass das System das nicht in den Griff bekommt, zum Beispiel eine Integrationsgesellschaft vernünftig zu gestalten, so, das ist ein Problem, so. Ja, und das kann man jetzt nicht irgendwie Migrantinnen und Migranten oder Menschen mit internationaler Biografie in die Schule schieben, sondern da muss man sagen, ja, liebe Leute, wir müssen es doch schaffen, dass junge Menschen sicher aufwachsen und dass wir Strukturen haben, die eine Integrationsgesellschaft, eine Migrationsgesellschaft auch wirklich sicher und gut gestalten können.
Genau, ich finde, wenn wir uns die Analysen zur Wahl, zur Europawahl und besonders zur Rolle von jungen Menschen angucken, dann bin ich total irritiert, weil das, was politische Parteien der AfD und dem BSW vorwerfen, nämlich die Komplexitätsreduktion, das finden einfache Antworten, genau das machen sie gerade in der Analyse zu den Ergebnissen zur Europawahl. Also da ist auch immer TikTok der Ort, an dem junge Menschen politisch sozialisiert werden und ihre Meinung bilden. Dann muss man sich wirklich fragen, an welchen Orten dann noch und welche Orte haben da eigentlich auch versagt und wo hat auch politischer Gestaltungsspielraum, Gestaltungswille und politische sozusagen Einflussnahme auf demokratische Prozesse versagt. Das war mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen.
Ich würde das gerne noch mal größer ziehen. Wir wissen seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, an welchen Orten junge Menschen gerade keine gute Erfahrung machen. Das ist unter anderem die Schule. Und trotzdem wird die Schule immer weiter aufgeladen, Sie breitet sich im Alltag junger Menschen aus durch gebundenen oder ungebundenen Ganztag. Es gibt immer mehr, es fällt einerseits immer mehr Schule aus, fallen Stunden aus und trotzdem spielt Schule als Lebensort eine riesig große Rolle. Und Menschen wie Aladin Elbafalani und auch viele andere BildungsforscherInnen kriegen Bundesverdienstkreuze dafür, dass sie sagen, dass dieses System total kaputt ist und junge Menschen kein sicheres Aufwachsen mehr bietet und keine, also vor allen Dingen in der Migrationsgesellschaft. Und wie gesagt, dafür kriegt man Bundesverdienstkreuze, aber es passiert nichts. Wir wissen das schon so lange. Wir wissen, dass diese Orte so schwierig sind. Und dass sie auch was mit uns in der außerschulischen Jugendbildung und in der Jugendarbeit machen, dass wir dagegen gegeneinander ausgespielt werden. Und für mich ist das das Tragische, dass jetzt eben so, na, gestern Abend irgendwie heute Journal geguckt, warum haben die jungen Menschen so gewählt? Das sind die drei Gründe. Ja, das ist ja total interessant, aber viele der Probleme sind so groß und so komplex, eben wie Björn gerade sagte, dass sich da niemand mehr rantrauen will. Und ich warte darauf, dass jetzt irgendein Minister, eine Ministerin, irgendein Sofortprogramm politische Bildung aus der Tasche ziehen wird. Sorry, damit ist zu rechnen in dieser Zeit von Projektitis. Irgendeiner, schwör's, kommt in den kommenden Tagen oder Wochen um die Ecke und macht sowas wie Markus Söder hier mit der Verfassungsviertelstunde in Bayern festgelegt hat. Damit glauben sie jetzt irgendwie etwas regeln zu können. Und die Erwachsenen ziehen sich wieder aus der Affäre. Nochmal ein Punkt. Ich komme aus dem Südwesten, wie einige wissen, die den Podcast hören, aus dem Schwarzwald, aus einer Region, ich glaube, mit 3% Arbeitslosenquote. Aus einem völlig gesättigten Bereich. In meinem Wahlbezirk ist die AfD auch auf Platz 2. Also auch da wählen die Menschen die AfD. Und ich finde das keine dezidiert 16-, 17-Jährigen. Ne? Auch da muss man, wie ich finde, immer Stadt, Land, Ost, West und so weiter einziehen. Da würde uns auch noch mal was dazu interessieren.
Ja, ich würde gerne noch mal auf politische Bildung an sich eingehen und auf verschiedene Formate. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel darüber nachgedacht, ob denn die Formate, die wir im Bereich politischer Bildung anbieten, wirklich noch zeitgemäß sind. Also die jungen Leute kommen ja nicht, wenn wir irgendwie offen ausschreiben, ey, beschäftige dich jetzt mit Thema XY. Ja, wir müssen, glaube ich, da nochmal in ganz andere Räume reingehen. Also wie kann politische Bildung auch nochmal anders aussehen als Reaktion darauf? Da bin ich auch wieder bei Social Media, dass wir den Raum, glaube ich, noch ein bisschen besser bespielen müssen. Und übrigens eine interessante Info, die FDP ist tatsächlich die stärkste Partei bei TikTok, hat jetzt eine neue Untersuchung ergeben. Ist gar nicht unbedingt die AfD. So, also es scheint ja irgendwo auch noch eine Chance zu geben, da reinzugehen und Menschen zu erreichen. Aber da hänge ich einfach an diesem Gedanken, wo du eben von Sofortprogrammen und sowas bist. Wie können wir da Formate schaffen, die eben auch cool sind, die eben auch Spaß machen, wo Leute vor Ort auch was davon haben?
Sorry, Hendrik, da muss ich dagegen diskutieren. Das Gut. machen wir jetzt hier einfach in Anwesenheit unserer Gäste. Es geht nicht nur um die coolen Formate. Also ich weigere mich inzwischen ein wenig, wenn ich angefragt werde als selbstständige Beraterin, dass ich irgendwo hinkommen soll und mal neue Beteiligungsformate irgendwie vorstellen soll. Ich denke, nein, wir müssen grundsätzlich die Rahmenbedingungen klären und die Haltung klären dahinter. Also wir können noch, es gibt in der politischen Bildung super coole Formate. Der BAP-Preis, der jedes Jahr vom Bundesausschuss Politische Bildung verliehen wird, das sind so coole Projekte, die auch gut skaliert werden. Also die kommen an, aber politische Bildung an sich wird einfach in einer adultistischen Gesellschaft nicht als relevant anerkannt. Und auch nur Geld auf Dinge zu werfen, um irgendwie coole Sachen zu machen, da muss ich ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wenn wir nicht uns genauer anschauen, wie wir Jugend als eigenständige Lebensphase anschauen, wie wir auch Politik von Parteipolitik trennen, ne? Also dieses, ich trete auf die Straße und ich bin automatisch in einem politischen Raum, weil ich einen Fuß auf den Gehweg gesetzt habe. Das auch als Politik zu kennzeichnen, das finde ich total wichtig. Und ich glaube, da gibt es schon super coole Formate, aber die Orte, die werden immer, Shrinking Spaces ist da der Fachbegriff. Diese Orte werden immer kleiner. Da muss ich sagen, ich bin da kein Fan direkt davon.
Danke, Anna. Ich kämpfe wirklich mit allem, was ich habe, dafür, politische Bildung breit zu denken. Die passiert überall. Wenn ich nicht zufällig bei den Pfadfindern gelandet wäre und zu Fuß durch Europa gelaufen wäre, irgendwie zwischen 14 und 17, da hat meine politische Bildung stattgefunden. Es gab kein extra cooles Format. Also in den Nachtzügen haben wir darüber geredet, wie wir Demokratie bauen wollen, so auf unserem Weg durch Rumänien. Also das ist ein Reflex, das lösen zu wollen. Also in Mecklenburg-Vorpommern haben wir ein Jahr früher Sozialkundeunterricht. Wir haben irgendwie Beteiligungsformate. Das ist alles nicht der Punkt. Wir müssen, also das, wofür ich mich einsetze, ist, dass wir so nah wie möglich mit unseren Strukturen an die jungen Menschen kommen, weil politische Bildung in der Beziehung entsteht. Also deshalb ist ja auch das Gewicht von anderen Sozialisationsinstanzen so groß. Eltern haben ein großes Gewicht, Schule hat ein großes Gewicht. Die verbringen einfach am allermeisten Zeit mit den jungen Leuten. Die kommen ja manchmal gar nicht mehr drauf, dass es noch den Sozialisationsraum außerschulische Jugendarbeit gibt, weil sie ihn gar nicht treffen. Also ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern oder eine Kleinstadt, also die haben ja gar nicht die Möglichkeit, was anderes wahrzunehmen, außer ihr Elternhaus und ihre Schule. So. Und das halte ich für absolut fatal. Wir müssen mit diesen Räumen wieder an die Leute ran. Oder die Räume an die, also wie auch immer das funktioniert, aber das muss wieder zueinander, die Mittelzentren ausbilden, Jugendzentren an jede Schule oder auf dem Schulhof einen Bauwagen, wie auch immer. Aber wir brauchen kein neues Projektförderprogramm. Ich kriege einen Föhn, ehrlich gesagt, wenn das als nächstes passiert. Und Anna, ich fürchte, es könnte sein. Unser Landesschülerrat macht sich gerade total stark und ich bin super stolz auf die. Die haben ein Grundsatzprogramm nochmal rausgebracht, die problematisieren den Rechtspopulismus an Schulen, die problematisieren das Weggucken der Lehrkräfte, warum auch immer, da kann man sicherlich auch empathisch drauf reagieren, warum die das machen. Die sagen nochmal, wir brauchen mehr Beteiligung. Und ich habe die Pressemitteilung unserer Bildungsministerin dazu gelesen und habe gedacht, oh Mann, ey, das ist so schade, dass sie das nicht wirklich ernsthaft aufnimmt und in den Diskurs geht. Vielleicht passiert das im Hintergrund, das kann sein, dass ich das gerade nicht weiß, aber auf jeden Fall auf der Presseebene geht es gerade wieder ziemlich aneinander vorbei. Also politische Bildung ist echt so vielfältig und so überall und bitte kein neues Programm.
Ja, ähnlich. In diesem Streit so ein bisschen, wo beginnt politische Bildung, bin ich auch ziemlich basal. Ich finde, Ina hat es in ihrem Eingangsstatement schon gesagt. Wir müssen jungen Menschen positive Demokratieerfahrungen ermöglichen. Und zwar Erfahrung. So. Reflexion ist total wichtig, so, und Dinge zu wissen ist auch super wichtig, aber grundlegend ist eine positive Erfahrung mit demokratischen Prozessen. Ja, dass ich es schaffe, Kompromisse auszuhandeln, dass ich es schaffe, auch andere Meinungen zu tolerieren und dass ich selber lerne, dass beim Kompromiss nicht immer alle verlieren, so, sondern dass man nur halt so irgendwie dort zusammenkommt. Also ganz blöd runtergebrochen, ne? Also, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich finde sogar, dass es vielleicht sogar dieser Reflex nach politischer Bildung zu schreien, ich unterstelle, dass da manchmal auch so ein Adultismus irgendwie drinsteckt, weil wir sagen in der Pädagogik zwar, dass wir die Subjektorientierung absolut vollzogen haben, so, aber ganz im Ernst, in der formalen Bildung, so, da werden junge Menschen dann doch objektiviert und sagen, naja, ihr müsst jetzt beschult werden, ihr müsst das lernen und ihr müsst das leisten. Auch das ist wieder quasi so ein Umdrehen der Debatte. So. Ich will nicht sagen, Jendrik, dass wir nicht gute politische Bildung brauchen. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, die Grundlage dafür, und das hat Anna gesagt, die fehlt.
Wir haben total tolle Methoden und Initiativen und Kampagnen der politischen Bildung. Ich kann das nur für Brandenburg sagen. Wir haben unsere wunderbare Kampagne schon Erleben ohne Nazis. Und da sehen wir, wie gut die ankommt, wie sehr junge Menschen, da gehen wir wirklich in ländliche Räume, wie sehr junge Menschen gehofft haben und dass jemand mal wirklich Flagge zeigt und sich nicht alleine fühlen. Das ist der erste Moment. Und für mich gehört. Und da kann ich Ihnen und Max in der Tat nur zustimmen, aber noch ein Moment dazu. Wenn ich keine strukturellen Grundlagen habe, um mich zu beteiligen, sei es irgendwie beim Thema Mobilität, sei es beim Thema digitale Zugänge zu Bildungsmaßnahmen, zu Beteiligungsmaßnahmen, dann ist der Schrei nach politischer Bildung vielleicht richtig, aber wir haben noch nicht die Grundherausforderung, das Aufwachsen von jungen Menschen, gerade in Brandenburg für ländliche Räume diskutiert. Und das gehört offen gestanden zur Ehrlichkeit mit dazu. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, und das hat Max, glaube ich, auch eben gerade sehr gut auf den Punkt gebracht, ist der Aspekt, dass in meinem Verständnis politische Bildung Austausch und Erfahrungsräume schafft, Disputräume, sozusagen Erprobungsräume. Wir sagen ja immer, sozusagen unsere Jugendverbände und Jugendverbandsarbeit sind Werkstätten der Demokratie. Hier können wir erproben, austauschen und den Diskurs zulassen. Eine politische Bildung, die sozusagen eher erklärend agieren möchte, hat da, glaube ich, das Ziel verfehlt. Und ich möchte aber jetzt nicht sagen, dass das überall stattfindet. Wie gesagt, es gibt ganz fantastische, tolle Projekte auch, die mehr als eine Kampagne sind.
Ja, und genau darauf wollte ich ja hinaus. Mehr ein bisschen Selbstkritik. Ich bin in der politischen Bildung sozialisiert worden, die abends um 19 Uhr in einem Seminarraum stattgefunden hat und wo sich mittlerweile die Träger fragen, warum kommen nur noch 4 oder 5 Personen, auch aus meinen Heimatverbänden. Das ist natürlich nicht überall so, aber ich glaube, da ist schon nochmal so ein Aha-Effekt jetzt aufgetreten. Ah, okay, es bringt also nichts, immer so Präsenzformate vor Ort zu machen und vorne eine PowerPoint reinzupacken. Natürlich gibt es gute Formate. Aber es braucht ja immer auch Leute, die Bock haben, das umzusetzen. Auch Leute, die sich trauen, Resonanzräume zu schaffen und vielleicht sich auch da unbequemen Fragen dann mal zu stellen. Weil es sind ja oft auch, und ich sage es bewusst mal so, weichgespülte Räume, wo man einfach so ein paar Meinungen austauscht, wo man gar nicht so richtig ins Diskutieren kommt. Aber wann lässt man denn auch mal so Fragen zu? Wer diskutiert denn mit jungen Menschen wirklich über Migrationspolitik und Co.? Da muss man ja selber auch erstmal die Haltung haben, da stimme ich euch zu, da reinzugehen. Das wollte ich eigentlich damit sagen.
Da würde ich gerne noch eine Erfahrung teilen, die wir gerade gemacht haben. Wir haben Planspiele gespielt zur Kommunalwahl. Wir hatten ja auch Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern. Und das war einerseits großartig und andererseits schrecklich, weil wir festgestellt haben, dass wir mit dem pädagogischen Know-how und mit der Ressource, die wir haben, gar nicht mehr schaffen, darauf zu reagieren. Da wurden nämlich genau diese Diskurse geführt über Migration und Zuwanderung. Und da ist es manchmal, ganz ehrlich, auch nicht gelungen, Menschen zu schützen. Weil da Lebenswelten aufeinanderprallen, die man gar nicht mehr in eine, also das ist kein weichgespülter Raum. Da werden Sachen gesagt, die wir eigentlich nicht wollen, dass sie in diesen Räumen gesagt werden, aber weil wir gar nicht mit so einer pädagogischen Präsenz vor Ort sein können, um das halten zu können, hatte ich verzweifelte Pädagoginnen, die mir gesagt haben, was haben wir denn da jetzt gemacht, beziehungsweise was haben wir nicht gemacht, was haben wir nicht geschafft, darauf übrigens wieder zu reagieren und für diese Fachkräfte da zu sein, da fehlt uns leider auch die Power. Also natürlich kann ich das im Einzelfall am Telefon und so, das mache ich auch. Das läuft dann unter Seelsorge und Beratung, je nachdem, wie man das irgendwie macht. Aber darauf wirkliches Angebot wieder zu stricken und zu reagieren, das schaffen wir gar nicht. Also weil dazu fehlen uns auch die Ressourcen. Und da mal enger miteinander zusammenzuarbeiten und weniger Kraft in die Seminare, Jendrik, die du gerade geschildert hast, zu stecken, sondern Formate zu entwickeln, die da gerade wirklich gebraucht werden in dieser Herausforderung. Auch die Zusammenarbeit mit der LPB ist da definitiv ausbaufähig, jedenfalls in Mecklenburg-Vorpommern. Das würde ich mir super wünschen, weil wir müssen mit den wenigen Mitteln, die da sind, wir müssen die viel effizienter, viel mehr auf den Punkt und auf die Bedarfe einsetzen. Das gelingt uns noch viel zu selten und da fasse ich mir auch mit an die eigene Nase.
Auf meinen Post, den ich am Sonntagabend abgesetzt habe auf Instagram, warum es eine dumme Idee war, 16- und 17-Jährigen das Wahlrecht zu geben, haben sich auch Menschen bei mir gemeldet und gesagt, ja, alles schön und gut, aber die AfD zu wählen, das macht man doch nicht einfach nur, weil man enttäuscht ist oder weil man nicht genügend gehört wurde. Rechts zu wählen, das tut man doch so mit vollen Sinnen und mit vollem Willen. Und wenn ich das so sagen darf, das waren Menschen aus dem Westen, die mir das zurückgemeldet haben. Und ich beobachte, dass auf Instagram sich auch viele Menschen, sorry, auch aus Westdeutschland gerade, dafür feiern, dass in ihrer Kommune die AfD keinen Fuß auf den Boden gekriegt hat, in ihrer Kommune die AfD ganz wenige Prozentpunkte bekommen hat. Und ich frage mich immer, wie hilfreich ist es denn dafür, dass an der Stelle sozusagen Menschen sich, also tatsächlich der Blick von West nach Ost da auch eine Rolle spielt, aber Menschen sich so ein bisschen dafür feiern, dass ihr kommunaler Raum, ihr Wahlbezirk jetzt halt nicht rechts gewählt hat und besonders stabil sei. Ich tue mir da so ein bisschen schwer damit, einfach weil ich ja einen Fuß im Westen und einen Fuß im Osten habe und mein Herz einfach auch für die ostdeutschen Bundesländer schlägt. Und ich das einfach auch immer ein bisschen verteidigen möchte an der Stelle. Habt ihr auch solche Nachrichten bekommen, beziehungsweise was denkt ihr denn darüber?
Ich finde, jede Kommune, die stabil bleibt, sollte sich auch feiern. Demokratie und Einstehen für Demokraten oder bislang das Wählen demokratischer Parteien darf gefeiert werden. Nur ein Beispiel, es gibt in Berlin eine wunderbare Initiative, die heißt Unsere Straße bleibt sauber oder bleibt bunt. Da wird sozusagen Protest auf den kleinsten kommunalen Sozialraum runtergebrochen. Und ich finde es gut, vor Ort Flagge zu zeigen und zu sagen, nee, wir wollen keine Rechtspopulisten und Rechtsextremisten sozusagen bei uns haben. Wir wollen sozusagen für demokratische Werte einstehen, ist immer gut. Was aber in der Tat ich ganz kritisch finde, ist der manchmal sehr arrogante Blick von West auf Ost. Und da auch hier wieder die einfachen Erklärungsansätze, warum Menschen AfD wählen. Und ich finde auch nochmal die noch einfacheren Erklärungsansätze, das hatte ich ja schon gesagt, warum gerade junge Menschen AfD wählen. Ich glaube, das Problem ist einfach und die Herausforderung ist komplexer. Vielleicht nur zwei Punkte, die an die Wahrnehmung, ob jetzt die AfD eine etablierte Partei oder nicht ist, ist bei jungen Menschen und erwachsenen Menschen eine andere. Junge Menschen kennen seitdem sie politisch sozialisiert werden, die AfD als eine Partei unter vielen. Das ist ein Punkt. Zum Zweiten ist, glaube ich, immer noch nicht im Diskurs geklärt, wo jetzt die Grenze zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus besteht und wo Grenzüberschreitungen sind. Und auch da müssen wir noch mal viel, viel stärker, und da wünsche ich mir mehr politische Bildung, auch explizit an Schulen, offen gestanden, um das noch mal stärker aufzudröseln und hier auch noch mal sozusagen Position und Haltung noch mal stärker zu differenzieren, ohne Rechtspopulismus jetzt irgendwie rechtfertigen zu wollen. Aber ich finde, auch da müssen wir noch mal aufpassen, wem wir was unterstellen. Das sind vielleicht so zwei ganz wichtige Sachen, die mit in die Debatte gehören. Und noch ein letzter Satz. Ich finde ja offen gestanden, noch viel mehr in den Diskurs sollten wir gehen über die Frage nach ländlichen und städtischen Räumen, weil dort haben wir auch eine eklatante Spaltung im Wahlverhalten, und das analysieren wir und diskutieren wir viel zu wenig.
Ich gönne jedem, sich zu feiern dafür, dass sich demokratische Strukturen durchgesetzt haben, aber nicht im Vergleich. Also immer da stößt es mir ganz besonders auf. Bei uns ist es aber noch schön, bei euch aber nicht. Und bei euch aber nicht ist halt oft bei euch im Osten nicht. Und was macht ihr da eigentlich? Also vielleicht höre ich das auch durch meine ostdeutsche Sozialisation und meine Wurzeln hier besonders laut, aber auf jeden Fall höre ich es beständig. Und ich bin beständig in der Situation, nicht nur junge Menschen erklären zu müssen, die ja schon keiner versteht, sondern auch noch ostdeutsche junge Menschen erklären zu müssen, die es übrigens, so wurde hier auch schon gesagt, ja gar nicht gibt. Ne? Also es ist übrigens total schade, dass ihr im Podcast nicht seht, was für Zustimmungen hier immer nonverbal passieren, aber es ist echt total schön. Also diesen Vergleich, ich finde, der verbietet sich. Da ist es einfach anständig, solidarisch beieinander zu bleiben, denn die Strukturen und die Erfahrungsräume, die da positiv gelingen, verantworten sie ja ganz, also doch verantworten sie mit, aber haben sie ja nicht geschaffen insofern. Ne? Also sie greifen auf etwas zurück, was es ihnen ermöglicht, sich so zu gestalten und zu erfalten, was sie nicht selber geschaffen haben. Insofern sind auch die anderen nicht schuld daran, dass es nicht so ist. Das ist das, was nicht geht. Und ja, das mit den ländlichen Räumen kann man gar nicht ganz oft genug sagen. Und das ist ja nicht nur eine Ost-West-Geschichte, sondern tatsächlich was sich bundesweit zieht. Und darauf gibt es überhaupt noch keine vernünftige Antwort. Also was jetzt überörtliche Jugendhilfeplanung angeht oder so, die darauf reagiert. Ich kenne die jedenfalls nicht. Würde mir das aber sehr wünschen. Das vielleicht noch dazu.
Ja, ich sage da natürlich auch was zu. Ich gebe euch total recht, bei uns in NRW ja vor allem zum Beispiel Münster. Ja, Münster bleibt stabil, ist auch stark. Da gehen auch viele Leute auf die Straße, da engagiert man sich so. Ne, da sind die Jugendverbände auch einfach stark unterwegs, sich bei Demonstrationen zu beteiligen und so weiter. Aber das sind natürlich auch Privilegien, die da eine Rolle spielen. So, ne, das hat mit Ressourcen zu tun und das hat mit dem zu tun, was Ina gemacht hat. Und das darf man nicht vergessen. So. Und ich finde, Ina, also du hast so ein ganz kleines Wörtchen benutzt, nämlich da feiern sich Leute, dass es noch nicht so ist. Das tut mir leid, jetzt kommen hier irgendwie E-Mails rein. Ich hoffe, das stört nicht so sehr. Das ist ja auch irgendwie ein Aspekt, ja. Also da spielt ja schon so möglicherweise im Diskurs auch eine unterschwellige Angst eine Rolle, wie lange das noch so ist. Und man kann sich so ein bisschen beruhigen. Und ich glaube, das ist aber das Wichtige, was eben nicht passieren darf. Man darf sich nicht beruhigen lassen, sondern man muss hingucken. Und ganz im Ernst, ländliche Räume, absolut wichtig. Bei der U16-Wahl in Nordrhein-Westfalen haben wir einen ganzen Landkreis, also einen ganzen Regierungsbezirk Detmold, da ist die AfD die stärkste Kraft, auch in Nordrhein-Westfalen, im Regierungsbezirk Detmold, so, wenn man das auswertet. Ja, das heißt, das noch, Ina, ist gar nicht so weit weg. Und ganz im Ernst, wir haben ja eher die Perspektive, oder ich habe irgendwie, oder versuche die Perspektive einzunehmen, was können wir lernen? So, also ja, also wir bereiten uns jetzt auf die Kommunalwahl vor und wir gucken, ja Mist, wie machen wir eigentlich unsere Strukturen fit, wenn sie mit Anfeindungen der AfD umgehen müssen, ja, wenn es um Veranstaltungen geht. So, da laufen jetzt schon die ersten kleinen Anfragen, die auch diese Wahlveranstaltung im Ministerium irgendwie im Landtag laufen kleine Anfragen der AfD, die sich auf Jugendverbände und deren Förderung teilweise beziehen. Das ist was, das ist neu für uns hier in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, da müssen wir einen anderen Blick drauf entwickeln. Oder auch Projekte wie das NDC, ja, das auch in ostdeutschen Bundesländern entwickelt worden ist, das wir hier machen, das total wichtig und einfach super, super stark ist.
Wir alle hier miteinander könnten sicherlich noch mehrere Stunden über dieses Thema diskutieren. Und trotzdem leiten wir jetzt die Schlussfrage ein. Und wir fragen euch, was würdet ihr euch wünschen, was aus dieser Debatte, aus dieser Diskussion jetzt entspringt? Was wären so die nächsten Schritte aus eurer Sicht, Max?
Ich wünsche mir, dass in der gesellschaftlichen Debatte dieser adultistische Blick kleiner wird, vielleicht als realistischer Wunsch. Er wird nicht verschwinden, aber er muss kleiner werden, um eben diese Strukturen zu schaffen, von denen wir gesprochen haben. Und ich wünsche mir, dass wir als Jugendverbände, vielleicht auch wir als Jugendverbände hier in Westdeutschland, uns nochmal stärker auf die Fahne schreiben, uns zu überlegen, sind wir eigentlich da, wo junge Menschen sich auch bewegen und sich und wo sich alle junge Menschen bewegen?
Vielen Dank. Ina, was ist dein Wunsch?
Ich wünsche mir für Mecklenburg-Vorpommern eine ressortübergreifende Jugendstrategie entwickelt mit jungen Menschen und ihren Interessenvertretungen.
Danke. Und Björn?
Ich wünsche mir so vieles, aber um zwei Dinge zu nennen, ich wünsche mir gerade von Jugendverbänden und auch von Pädagoginnen, die täglich mit jungen Menschen interagieren, mehr Haltung, mehr Klarheit. Offen gestanden, gerade wir in Brandenburg haben sozusagen nichts mehr zu verlieren. Sollte die AfD an die Macht kommen, sind Jugendverbände eh tot. Insofern ist es jetzt genau an der Zeit, klarer, deutlicher und aktiver zu werden. Und ich wünsche mir als zweites eine weitere bundesweite Initiative zum Thema Demokratiefördergesetz. Das wünsche ich mir aber auch für Brandenburg.
Super, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns ja Gott sei Dank immer wieder in dem einen oder anderen Zusammenhang und können genau da weiter diskutieren. Und ich freue mich schon sehr drauf. Danke, dass ihr hier im Podcast eure Perspektiven zur Verfügung gestellt habt. Ich bin mir total sicher, dass viele Hörerinnen da richtig viel mit rausnehmen können und vielleicht auch nochmal auf euch zukommen, um an der einen oder anderen Stelle weiterzusprechen. Ich sag erstmal Tschüss und bis bald.
Eine wirklich spannende Diskussionsrunde, wo mir jetzt schon wieder ganz, ganz viele neue Gedanken auch in den Kopf gekommen sind. Sehr spannend, die unterschiedlichen Perspektiven auch aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und auch NRW nochmal mitzubekommen. Und was ich für mich am deutlichsten mitgenommen habe, ist, wir brauchen mehr Räume und Zeit. Diese Verkürzung, die wir auf Social Media teilweise auf einen Satz zu reduzieren, ein bisschen aufzulösen und uns Zeit dafür zu nehmen, zu diskutieren, Meinungen auszutauschen, auch mal Argumente nennen zu können, gegenseitig auf Argumente einzugehen und da mehr Chancen zu haben, wie diese Diskussion, die wir gerade hier zu fünf gemacht haben, irgendwie mit anderen zusammen. Wir haben ja schon im Nachgespräch noch gehört, vielleicht gibt es ja mal gemeinsame Veranstaltungen von verschiedenen Landesjugendringen, sowas zu machen. Da hänge ich gerade dran.
Ja, also mich hat es jetzt gerade auch nochmal sehr bewegt. Ich bin mit allen dreien immer wieder in Kontakt aus unterschiedlichen Gründen und wir haben schon häufiger über dieses Thema gesprochen und das ist immer einfacher, darüber zu sprechen, wenn man kein politisches Gegenüber neben sich sitzen hat, wo man mal was fordern kann oder auch ein Reflex, ne? Wir haben das ja auch immer wieder im Podcast gesagt, mit aller Selbstkritik immer zu sagen, wir brauchen einfach nur mehr Geld. Das ist nicht der Punkt. Ja, es geht darum, sich differenziert anzuschauen, in welchen Lebenslagen befinden sich junge Menschen in all ihrer Vielfalt denn und warum kann man da nicht einmal mit dem Gießkannenprinzip drüber gehen? Und mir persönlich liegt einfach immer wieder am Herzen diese vermeintlichen Trennlinien Ost-West, Stadt-Land sich nochmal genauer anzuschauen. Und ich fand es jetzt einfach auch sehr spannend, wie anschlussfähig da diese Perspektiven waren und wünsche mir wie immer mehr Kooperation, mehr Möglichkeiten, was zusammenzumachen, denn wir können, nein, wir müssen da voneinander lernen und ich bin total dankbar, Jendrik, dass wir hier in dem Podcast auch diese Räume öffnen können, aber aus Zeitgründen halt auch dann einfach wieder schließen müssen, obwohl wir noch total viel zu sagen hätten. Wie gesagt, wir haben eine neue Folge für euch dann auch am Montag parat. Aber ich will es mir nicht nehmen lassen, noch eine gute Nachricht am Schluss vom Stapel zu lassen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge unseres Podcasts mit Leonie Kükrikol aus Ditzingen. Und Gratulation an Leonie, denn Leonie hat es geschafft und ist jetzt Mitglied des Gemeinderates in ihrer Heimatstadt in Baden-Württemberg. Ich freue mich riesig, Leonie. Herzlichen Glückwunsch. Also nicht, dass wir dafür verantwortlich sind, aber für uns ist es auch wichtig, jungen Menschen eine Plattform zu geben, die sich all diesen Herausforderungen, die wir jetzt auch in unserer Gesprächsrunde aufgemacht haben, diesen Herausforderungen zu stellen. Und wenn diese Folge erschienen ist, dann hat übrigens der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius seine Pläne zur Wehr- und Musterungspflicht vorgestellt, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Also hört gerne nochmal in beide Podcast-Folgen rein. Die mit Leonie, total super, hat mich persönlich auch total motiviert, weiter am Thema Politik dran zu bleiben. Aber auch das Thema Dienstpflicht, Wehrpflicht, Musterungspflicht, das ist auch ein Puh. Da haben wir auch eine ganz schön lange Folge draus gemacht, Jendrik. Aber da gab es einfach auch viel zu sagen.
Irgendwie werden unsere Folgen auch immer länger aktuell, aber ich glaube, wir können an dieser Stelle versprechen, dass die Folge, die jetzt am Montag erscheint, wieder in der üblichen Pendlerinnenlänge von ungefähr einer halben Stunde laufen wird. Wir sind auf euch angewiesen, auf euch als Community, und so würde ich es bezeichnen bei den Feedbacks, die wir immer wieder bekommen, dass ihr unseren Podcast empfehlt, dass ihr ihn liked, dass ihr ihn gerne auch teilt, dass ihr vielleicht mal bei euren Einrichtungen oder Institutionen mal nachfragt, haben wir da nicht eine Chance, da irgendwie an bestimmten Stellen für zu werben? Denn je mehr Meinungen und HörerInnen wir haben, desto größer ist ja auch die Community und desto mehr Meinungsvielfalt haben wir bei uns auch im Podcast. Deswegen folgt uns da gerne, schreibt uns bei Instagram, ihr findet unsere Accounts wieder in den Show Notes und wir freuen uns sehr, dass ihr auch bei dieser Folge so viel Geduld hattet und sie entweder am Stück oder in mehreren kleinen Stücken auf mehreren Arbeitswegen oder sonst wohin gehört habt. Vielen Dank und eine gute Zeit.
Bis ganz bald. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.